Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Ihnen einen schönen guten Morgen. Die Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Sprecherin Maria Schrader war im November 2018 bei uns zu Gast. Wir wiederholen das Gespräch mit der vielseitigen Künstlerin. Und so ging's los. Schön erstmal, Frau Schrader, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke für Ihr Interesse.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, denn der Tag hat sicher manchmal 25 Stunden für Sie. Wie machen Sie das mit dem Zeitmanagement? Machen Sie das noch händisch, so mit einem netten kleinen Notizbuch oder mit dem Smartphone oder lassen Sie managen?
Ich habe natürlich eine Agentur, die über bestimmte unausweichliche Termine definitiv informiert ist. Also es gibt sowohl bei mir einen Kalender, den ich allerdings analog führe. Ich schreibe tatsächlich und bin auch aufgeschmissen, wenn der weg ist. Also ich organisiere meine Termine, sei es private Termine oder berufliche, nicht mit Devices. Und ansonsten lebe ich so von der Hand in den Mund so ein bisschen. Also was so ansteht, wird gemacht.
Sie dürfen aber schon mitreden oder kommt dann Ihre Agentur und sagt, Maria, keine Diskussion, da musst du hin.
Nee, Gott sei Dank nicht. Und das hat sie auch noch nie getan, sondern diese Entscheidungen obliegen alleine mir selbst.
Seit fast 4 Jahrzehnten stehen Sie auf der Bühne beziehungsweise vor der Kamera. Und da habe ich jetzt die Theater-AG, über die wir noch reden wollen, nicht mitgezählt. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Film, den Sie gesehen haben als Kind oder als Jugendliche? Ist der im Kopf?
Ich glaube, das war Bernhard und Bianca.
Die Mäuse.
Die Mäusepolizei, ein Disney-Film. Und dann habe ich allerdings so als Jugendliche schon angefangen, ins Kino zu gehen. Also Molière war so ein Film, in den mein Vater mich sogar, glaube ich, mitgenommen hat. Wie alt werde ich da gewesen sein? So 14, 15 oder so.
Kein Teenie-Film.
Ja, aber da ich eben, wie gesagt, auch in der Theater-AG war, da dieses Interesse an Theater irgendwie, ja, mit 14 eigentlich erwacht ist. Und kleine Fußnote, Sie müssen schon die Theater-AG mitzählen, wenn Sie 4 Jahrzehnte hier nennen.
Oh, okay, sind. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Obwohl, Sie haben ja richtig zu spielen dann angefangen, schon mit 15 oder so. Das sind ja dann fast 4 Jahrzehnte.
Das sind fast 4 Jahrzehnte, aber das war auch die Theater-AG. Also mit 14 war ich in der Theater-AG, mit 15, mit 16 habe ich dann ja als Schülerin das erste Mal an einem richtigen Theater gespielt. Insofern haben Sie recht. Jedenfalls ja, Ariane Nuschkin, die ersten Wenders-Filme, Fassbinder.
Ihr eigenes Filmdebüt war 1989. Robbie Kalle Paul unter der Regie von Dani Levy, mit dem sie dann auch noch diverse weitere Filme gedreht haben. Es folgten Kinoerfolge wie Keiner liebt nicht und Bist du schön mit der Regisseurin Doris Dörrier, Rosenstraße, Regie Margarete von Trotter und natürlich Aimé und Jaguar, der mehrfach ausgezeichnete Film von Regisseur Max Färberböck Ende der 90er Jahre. Welche der Rollen, vielleicht auch eine, die ich jetzt nicht genannt habe, ist Ihnen besonders nahe gegangen?
Es ist immer ein bisschen kompliziert mit so Rankings.
Nee, nicht der schönste, beste, aber ich kann mir vorstellen, dass einen die eine oder andere Rolle mehr berührt als dann wiederum welche, die nicht zum Schwingen, zum Klingen in einen bringen? Oder nehmen Sie gar keine Rollen an, die Sie nicht berühren?
Ja, das denke ich mal.
Also, letzteres.
Ja, wobei dieses Wort berühren ja auch so ein recht kompliziertes Wort ist, finde ich. Es geht auch nicht immer alleine um Rollen, Rollenprofile, Charaktere, Konflikte, die die Figur, die ich spielen soll, durchlebt, sondern es geht schon auch um mehr. Es geht um die ganze Erzählung. Es geht um die Inspiration des Regisseurs, der Regisseurin, warum so ein Projekt gemacht wird, auf welche Weise es gemacht wird. Es geht auch oft um Geschmack, um Ansätze, von denen man gerne Teil sein möchte oder von denen man nicht so gerne Teil sein möchte, weil man sich damit nicht identifiziert. In dem Moment, wo man dann drinsteckt, geht man all the way, also soweit man kommt. und alles andere ist relativ uninteressant. Also als Schauspieler da zu sein, als Schauspielerin und gleichzeitig nicht da zu sein, ist das Schwierigste. Auch für Zuschauer, finde ich. In dem Moment, wo man spürt, jemand tut etwas und entschuldigt sich aber gleichzeitig dafür oder man spürt eine unangenehme Konnotation. Deswegen sind diese Entscheidungen ja so entscheidend. Also was mache ich? Weil dann gehöre ich einem Projekt, dann gehöre ich in einer bestimmten Phase meines Lebens einem Thema, einer Geschichte, einem Projekt.
Schon mal was bereut?
Also sagen wir mal, in ganz, ganz substanzieller Form nicht. Aber natürlich gleicht man immer wieder ab. Ja, und manchmal habe ich Projekte auch gemacht, von denen ich mir mehr vorgestellt oder mehr versprochen habe oder einen besseren Kontakt zu den Mitarbeitern vorgestellt habe oder so. Oder wo ich dann natürlich auch mit dem Ergebnis irgendwie nicht ganz so glücklich war. Na klar.
Sie haben zum Beispiel gesagt, über den berühmten Film Aimé und Jaguar, der mehrfach preisgekrönt wurde, ich habe schon gesagt, wo sie eine Jüdin spielen und es ist die Geschichte einer Soldatenfrau in der Nazizeit, so eine Art Mitläuferin, die sich während des Zweiten Weltkriegs in diese jüdische Frau verliebt und der hat sie bekannt gemacht, über die Grenzen Deutschlands zumindest hinaus. Mhm. Und trotzdem haben Sie von diesem Film gesagt, der war Segen und Fluch für Sie.
Wie haben Tatsächlich, habe ich das gesagt.
Ja, aber sie wollte gar nicht mehr so sehen. Und nur noch Segen oder nur noch Fluch?
Ja, ich würde das Wort Fluch nicht mehr benutzen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das gesagt zu haben, aber es stimmt wahrscheinlich. Es ist, ja, sagen wir mal so, ich habe gerade den Sommer in Amerika verbracht. Und dann ist jemand auf die Idee gekommen, und hat gesagt, warum zeigen wir nicht den Film Aimé und Jaguar nochmal? Und sofort gab es ein großes Kino und sofort waren dann nachmittags um 500 Leute. Und das ist tatsächlich erstaunlich. Es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht von jemandem, den ich nicht kenne, auf den Film Aimé und Jaguar angesprochen werde. Das bedeutet ja, das hat eine Strahlkraft, der ist 20 Jahre alt, der sitzt immer noch in den Köpfen der Menschen. Und das muss erstmal ein Film schaffen. Und wenn ich, sagen wir mal, mit diesem Film unglücklich wäre, wenn ich immer wieder 20 Jahre lang mit etwas identifiziert worden würde, für das ich mich eigentlich
und
schäme.
Und ausschließlich vielleicht damit.
Und vielleicht sogar ausschließlich, mit dem ich selber nicht im Frieden bin. Oder wenn ich sage, jetzt lasst mich doch bitte mit den Nacktfotos von vor 20 Jahren, lasst mich doch in Ruhe damit. Ja, ich bin jemand anders. So ist es ja nicht. Insofern ist es kein Fluch, sondern es ist auch ein Glück. Weil ich finde diesen Film tatsächlich... Ich finde es einen guten Film. Ich finde, der ist auf eine gute Art gealtert und der hat auch eine gewisse heutige Dimension. Also man muss schon wissen, es war einfach der damals höchst budgetierte Film dieses Jahres. Er hat das erste Mal eine lesbische Liebesgeschichte in einer so, ja, 15 Millionen Mark hat der Film damals gekostet. Er hat die Berlinale eröffnet und damit hat auch so ein Thema, was bis dahin im Arthouse in der Nische höchstens bearbeitet wurde, einfach mal eine große Leinwand entdeckt. Und das finde ich gut.
Sie haben kurz nach den Dreharbeiten Ihre Tochter bekommen und witzigerweise hat Ihre Kollegin, die besagte Soldatengatte gespielt hat, Juliane Köhler, mehr oder weniger zur gleichen Zeit auch eine Tochter bekommen. Und das hat sie beide noch mehr offenbar freundschaftlich verbunden, als vorher schon der Fall war. Und ich habe gelesen, dass sie irgendwann mal Jahre später zu viert, sie beide und die beiden Töchter ins Kino gegangen sind und diesen Film zusammen angeschaut haben, zu viert. Stimmt es?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also,
und wie fanden die Töchter den Film? Wie war das für die?
Das war für unsere beiden Töchter eine emotionale Angelegenheit. Die haben sich sehr lange tatsächlich gescheut, diesen Film zu sehen. Also meine Tochter sicher, weil sie wusste, ich, in Anführungsstrichen, ich, diese Figur, Felice Schragenheim, stirbt. Ihnen war, glaube ich, beiden so eine dramatische Dimension klar und davor haben sie sich ein bisschen gedrückt, sich das anzusehen. Was heißt gedrückt, gescheut? Und dann waren sie, ich glaube, 16, als wir dann gedacht haben, okay, lass sie uns doch gemeinsam, nur wir vier, wir gucken uns das an. Und ich selber kann mir das ja gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist, die eigene Mutter in so einer seltsamen Komplexität. Sie sitzt neben einem, man sieht sie auf der Leinwand, das öffentliche Auge, das ganz private Auge. Also wie man das als Tochter so oder als Kind differenziert, das habe ich selbst nicht erlebt und davor habe ich auch Respekt. Ich habe noch nie zu meiner Tochter gesagt, das musst du jetzt aber mal gucken oder um Gottes Willen, das guckst du auf keinen Fall oder so, sondern das ist ganz ihr überlassen, wie sie sich da meine Arbeit zu Gemüte führt. Und es war auch eher ein Vorschlag, den wir dann gemacht haben, als wir beide, Juliane und ich, unabhängig erkannt haben, da gibt es etwas, wo sie sich alleine nicht so rantrauen. Und dann haben wir ein ganzes Wochenende zu viert verbracht und das war sehr schön.
Der zweite Film, bei dem Sie allein Regie geführt haben, kam 2016 in die Kinos. Vor der Morgenröte heißt er. In mehreren Episoden und Momentaufnahmen zeichnet er ein Bild vom Leben des bekannten österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig, von seinem Leben im Exil in den USA und in Brasilien. Zweig, Jude, Humanist, überzeugter Pazifist, zerbricht schließlich am Wissen über die Katastrophe, die sich jenseits des Ozeans in Europa abspielt und der Tatsache, dass er den Freunden und Bekannten, die er hat, nicht in dem Maße helfen kann, wie er gerne möchte. Wie kam, Frau Schrader, der Stoff zu Ihnen oder kamen Sie zu dem Stoff?
Der Stoff kam zu mir und ich kam dann zu dem Stoff. Tatsächlich hat mich ein französischer Produzent angesprochen, der ursprünglich was anderes machen wollte. Der wollte einen Film über die Frau von Stefan Zweig machen. Und habe dann entschieden, gemeinsam mit meinem Co-Autor Jan Schomburg, dass eigentlich das Thema Exil, was da drin steckt, uns sehr viel mehr interessiert hat als die Perspektive einer jungen Frau, die ihr Leben einem großen, weltberühmten Dichter widmet. Und sie haben das wunderschön formuliert eigentlich, sind es Momentaufnahmen aus verschiedenen, sehr unterschiedlichen Momenten in diesen Jahren des Exils. Und Gott sei Dank haben die entsprechenden Produzenten dann sich ebenfalls für dieses Thema interessiert. Also so gesehen ist der Stoff zu mir und wir dann nochmal auf andere Weise haben uns diesem Stoff genähert.
Der Schauspieler Josef Harder, der den Stefan Zweig spielt, sagt als Stefan Zweig an einer Stelle, wo Zweig mehreren internationalen Journalisten ein Interview gibt, da ist er schon im Exil. Und diese Journalisten wollen von Stefan Zweig eine ausdrückliche Positionierung zu den Nazis, zu dem, was in Deutschland passiert. Und er will sich dazu nicht zwingen lassen. Und er sagt, ich zitiere, Intellektuelle sollen sich ihren Werken widmen. Die können eine politische Dimension haben, aber ich will nicht als Angriff schreiben. Wie sehen Sie die Rolle von Künstlerinnen und Künstler, wenn es gilt, auf gesellschaftliche oder politische Entwicklungen zu reagieren? Haben Sie eine?
Ich denke, das kann man nicht generalisieren. Beispielsweise habe ich neulich in Ihrer Sendung hier Robert Benasse zugehört, der seit Jahren für mich eine relevante Stimme ist in der Beobachtung von politischen Vorgängen und gleichzeitig eine Schriftstellerstimme ist, die ich aber ernst nehme, weil es so ein Kontinuum in seiner Arbeit ist. Promi-Quote, was ist Ihre Meinung zu und wir haben 5 Zeilen. Das finde ich immer extrem kompliziert. Es gibt sehr unterschiedliche Charaktere unter Künstlern, gibt sehr unterschiedliche Bedürfnisse, sich zu tagespolitischen Dingen zu äußern, Einfluss zu nehmen. Also für mich beispielsweise ist der Film Vor der Morgenröte so gesehen auch ein Geschenk. Ich konnte nicht damit rechnen, als wir damit angefangen haben. Das ist schon viele Jahre her, dass er plötzlich so eine politische Wucht bekam in dem Moment, wo er rauskam, als nämlich Europa diese große Migrationsexilfrage sich selbst stellen musste, kam ein Film über das europäische Exil. Ja, also ich meine, Stefan Zweig ist ja nicht nur ein bekannter Autor, sondern uns im Gedächtnis vor allem als einer der europäischen Exilanten. Und so wurde dieser Film aufgegriffen für die tagespolitische Diskussion damals. Also der war auf der ersten Seite der Taz. Ich habe den vor vielen Politikern gezeigt.
Der Film zur Flüchtlingskrise sozusagen?
Ja, genau. Aus einer Perspektive, die nicht so lange her ist, wo nämlich die Menschen aus Europa versuchten zu entkommen. Und so ist er begriffen worden damals. Und das wiederum ist zum Beispiel für mich als jemand, die damit gar nicht rechnen konnte, ein Geschenk, weil es mir erlaubt, in der Arbeit, mit der ich mich beschäftigt habe, zu reisen. Ich war in Cambridge, ich war in Wien und war da von Bibliotheken eingeladen und so. Und es gibt mir die Möglichkeit, auch auf eine bestimmte Art eine politische Arbeit zu leisten, die aber meiner künstlerischen Arbeit plötzlich kongruent ist.
Zurück zum Film nochmal. Der vermittelt ein sehr starkes Wirklichkeitsgefühl. Der hat fast durch die langen Einstellungen, zum Teil hält die Kamera einfach ein, zwei Minuten drauf, auch dadurch, dass die Figuren teilweise nur beobachtet werden, gar nicht sprechen. Das alles macht ihn sehr, sehr wirklichkeitsnah. Man denkt als Zuschauerin mit den Figuren mit, überlegt sich, was sie jetzt fühlen, wenn sie es doch gerade nicht sagen. Und was natürlich auch dazu beiträgt, dass er so wirklichkeitsnah scheint, ist, dass er in 7 Sprachen gesprochen wird und wirklich gesprochen wird und mit Untertiteln. Das heißt natürlich schon, dass dem Zuschauer und der Zuschauerin einiges abverlangt wird.
Gut, der wird um 20.15 Uhr in Deutschland und in Frankreich gleichzeitig gezeigt von Arte. Und ja, das ist ein gewisser Triumph. Also Arte hat da ein Alleinstellungsmerkmal in seiner Internationalität. Aber ich hoffe auch, dass er auf der ARD um 20.15 Uhr gezeigt wird. Ja, es gibt Untertitel zu lesen, aber 60% des Films werden auf Deutsch gesprochen, also für die deutschen Zuschauer. Sie müssen nicht 100% des Films Untertitel lesen, es sind 60%. Und dennoch scheut sich das Fernsehen davor, Filme mit Untertiteln auszustrahlen. Aber ich denke, wir sind so weit, dass wir uns daran gewöhnen sollten. Es ist natürlich auch für mich immer schöner, die Originalstimmen von Schauspielern zu hören. Wir sind halt leider nicht in der Schweiz oder in den Niederlanden daran gewöhnt worden, in den skandinavischen Ländern von Anfang an Untertitel zu lesen. Irgendjemand hat mir mal gesagt, wusstest du, dass nur die ehemals faschistischen Länder Untertitel benutzen? Und tatsächlich sind es Italien, es sind Frankreich, allerdings auch nur im Kinderprogramm, es ist Spanien und Deutschland. Niemand anders synchronisiert. Also gibt anderen Stimmen aus anderen Regionen neue Stimmen, ja, und interpretiert sie neu. Man erlebt durch die permanente Synchronisation, und ja, so sind wir hier sozialisiert, eigentlich auch eine komplette Verfälschung, beziehungsweise wird einem nicht abgefordert, überhaupt andere Sprachen zu erleben, andere Rhythmen, eine andere Musikalität und gleichzeitig zu lesen. Das schafft man schon, und ich denke, das ist ein großer Mehrwert. Natürlich ringen auch deutsche Fernsehanstalten um junges Publikum, und das junge Publikum ist längst so weit, Untertitel zu lesen. Also beispielsweise die Serie, die ich gemacht habe, Deutschland 83, die ist nun in Deutsch gedreht worden. Die ist sowohl in England um 20.15 Uhr, Channel 4, wie in Amerika, Hauptsendeprogramm, komplett untertitelt, gezeigt worden und war in beiden Ländern ein riesiger Erfolg.
Filmregisseur ist der einsamste Beruf der Welt. Das soll Dominique Graf, der Regisseur, der wahrscheinlich weiß, wovon er redet, zu Ihnen gesagt haben, als Sie vor mehr als 10 Jahren erstmals die alleinige Regie für einen Film geführt haben, Liebesleben, nach einem Bestseller-Roman von Zeruya Shalev. Hat er recht behalten, der Dominique Graf?
Ja und nein. Also damals fand ich das ein bisschen beunruhigend. Vor allem deswegen, weil ich mich schon als Teamarbeiterin bezeichnen würde. Ich finde eigentlich einen dialogischen Austausch, egal worüber man spricht, also beim Drehbuchschreiben, in der Entwicklung, in der Gestaltung von Dingen, habe ich das sehr gerne, den Dialog mit den Kollegen zu suchen. Und das funktioniert auch als Regisseurin. Es gibt natürlich immer wieder einzelne Momente, in denen ich dann weiß, das muss jetzt ich entscheiden, das kann jetzt niemand anders entscheiden. Und mein erster Film, von dem Sie gerade gesprochen haben, war zum Beispiel einer, wo das oft sehr, sehr schmerzhafte oder schmerzhafte, komplizierte Momente waren. Das war für mich als Regisseurin nicht so eine schöne erste Erfahrung. Der Film, über den wir gerade gesprochen haben, Vor der Morgenröte, war tatsächlich das Gegenteil. Das war eine absolute Glückserfahrung, Regie bei diesem Film zu führen. Und das hatte auch mit Mitarbeitern, mit der Möglichkeit zu Dialog, mit Vertrauen zu tun. Und so kann das sehr unterschiedlich sein. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Leute, die diese Einsamkeit oder auch das hierarchische Gefüge von so einer Arbeit besonders genießen oder suchen. Und dann macht man sich natürlich als Herrscher ja auf eine bestimmte Art auch bewusst einsam, allein herrschend. Und das kann etwas sein, was bestimmte Leute auch genießen.
Und wenn man nur beides kennt, wie Sie, die Arbeit vor der Kamera und hinter der Kamera, hilft das vielleicht auch? Und zwar, dass die Schauspielerin Maria Schrader besser versteht, was ein Regisseur oder eine Regisseurin in einer Situation von ihr will. Und umgekehrt, dass sie vielleicht eher von den Schauspielern das bekommen, was sie sich als Regisseurin vorstellen.
Auf jeden Fall lerne ich als Regisseurin auch in dem Moment, wo ich als Schauspielerin vor der Kamera stehe. Und umgekehrt ist das auch so. Also das sind ganz gewiss zwei sich gegenseitig inspirierende Arbeitsfelder, obwohl sie doch sehr unterschiedlich sind. Und ja, wenn ich als Schauspielerin an ein Set komme, fällt es mir schwer, all die Probleme, die die Regie, der Regisseur, die Regisseurin im Moment hat, nicht zu sehen. Also ich habe eine Empathie dafür, ich habe ein Bewusstsein, was das Problem am Set eventuell im Moment sein kann. Manchmal ist es aber auch wichtig für Schauspieler, Schauspielerinnen, dagegen resistent zu sein. Wenn man vor der Kamera steht, ist es oftmals auch ganz entscheidend, sich nicht beeinflussen zu lassen von technischen Schwierigkeiten, von irgendeinem Zeitdruck, den jemand anders empfindet, sondern man muss ja auch sich diesen Raum nehmen können. Das ist wiederum, wenn man mit allem vertraut ist, wenn man sieht, Wahnsinn, der Kameramann, der sitzt jetzt schon die ganze Zeit auf seinen Knien. Ich sehe den Schweiß von seiner Stirn laufen. Ich darf mich davon nicht beeinflussen lassen. Also man muss auch eine gewisse Unberührbarkeit als Schauspielerin, Schauspieler vor der Kamera bewahren.
Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die machen beides, sogar gleichzeitig. Also die führen Regie und haben eine Rolle in dem Film. Also Til Schweiger hat das gemacht bei Kleinohrhasen. Jodie Foster hat das gemacht. Katharina Thalbach, jetzt nicht im Film, aber auf der Bühne. Bulli Herbig macht es immer. Gibt es da nicht so einen Moment auf der einen oder der anderen Seite vor oder hinter der Kamera, wo Sie denken, jetzt lass nicht mal ran?
Die Sie jetzt gerade genannt haben, haben sich ja nicht ins direkte Zentrum ihrer Filme gestellt, weder Katharina Thalbach noch Jodie Foster. Wer das vielleicht macht, ist Julie Delpy und ich habe da auch größten Respekt davor. Also sagen wir mal Matthias Schweighöfer, Til Schweiger, ja, das sind so die Recken, die uns in unserem Land einfallen, die ja bei vielen Filmen sich selbst ins Zentrum stellen. Frauen machen das nicht so oft und ich frage mich auch, woran das liegt. Aber in meinem Fall ist es, glaube ich, gar nicht die doppelte Anforderung, die mich davon abhält. Und vielleicht wird es auch eines Tages so kommen, dass ich spiele, während ich auch Regie führe. Für mich ist es eher dieser Moment aus einer Szene, wo man natürlich immer auf Augenhöhe mit einem Partner, einer Partnerin steht, hinauszutreten und dann zu sagen, mach das doch bitte mal anders. Also sich plötzlich zu erheben als jemand, der den anderen beim mit ihm spielen auch noch als Regisseurin beobachtet. Das finde ich einen komplizierten Weg. Andererseits habe ich zum Beispiel mit Josef Hader darüber gesprochen, der das ja nach der Morgenröte das erste Mal gemacht hat. Und ich kann mir durchaus ein so vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis vorstellen mit Kollegen, wo das vielleicht auch für Partner gar kein Problem ist.
Wir haben Maria Schrader über den Film Vor der Morgenröte gesprochen, bei dem Sie Regie geführt haben. Der Schriftsteller Stefan Zweig, der im Mittelpunkt des Films steht, ist Jude. Ihr erster Film, bei dem Sie allein nicht Regie geführt haben, Liebesleben, spielte in Israel, entstand nach einem Bestsellerroman einer Israelin, Zeruya Shalev. Im Film Emé und Jaguar spielen Sie eine Jüdin. Und ich würde noch eine ganze Reihe anderer Beispiele finden, ja, die mich vermuten lassen, dass das Jüdische oder das Israelische Sie auf besondere Weise fasziniert, oder ist das der pure, schiere Zufall?
Es ist wahrscheinlich beides. Also, dass ich zum Beispiel eine gewisse Physiognomie mitbringe, dass ich Haare habe, wie ich sie habe, das führt dazu, dass ich bestimmte Rollen angeboten bekommen habe. Sicherlich ist das ein massiver Grund, warum ich Emé und Jaguar auch gemacht habe. Es kommt eins zum anderen. Ich bin mir sicher, dass Margarete von Trotter den Film Emé und Jaguar gesehen hat. Dann habe ich Rosenstraße gemacht. Ich habe ja übrigens selber den Film Meschugge gemacht über die Begegnung mit Dani Levy und unserer sehr unterschiedlichen Familiengeschichten. Natürlich sagt dann auch eine Verlegerin, es kommt eine Autorin aus Israel. Wer aus Deutschland? Was wäre eine passende Kombination? Liebesleben spielt in Israel, hat aber, sagen wir mal, mit dem Thema Judentum oder sogar mit der Beziehung deutsche Juden gar nichts zu tun. Stefan Zweig wiederum war einer jener assimilierten, gebildeten Juden, die gesagt haben, die Nazis haben mich zum Juden gemacht. Er selber musste sich durch die Verfolgung ständig mit dem Thema Jude sein und was genau bedeutet das für mich und wie muss ich das definieren, das erste Mal überhaupt konfrontieren in seiner Biografie. Man beginnt sich mit etwas zu beschäftigen und das hatte sicherlich nicht erst mit Dani Levy zu tun, das hat auch mit meinem Vater zum Beispiel zu tun, der zu den sogenannten weißen Jahrgängen gehörte, was so viel bedeutet, dass er zu Kriegsende schon fast erwachsen war, also 13, 14 und ihn diese Erlebnisse sein ganzes Leben lang geprägt haben, der zum Beispiel mir die Möglichkeit gegeben hat, als Schülerin in einem künstlerischen Programm teilzunehmen, was in Israel stattfand. Das hatte mit seiner Beziehung zu wiederum seinem Vater zu tun, dass es ihm sehr wichtig war, uns darüber aufzuklären, was damals passiert ist, uns eigene Erlebnisse zu verschaffen. Und wenn man mich damals nach Paraguay geschickt hätte, dann wäre ich als 14-Jährige dort einen ganzen Sommer gewesen und hätte eine ganz besondere Beziehung zu diesen Menschen mit meinen Erlebnissen das erste Mal von zu Hause entfernt aufgebaut. Und so vertieft sich natürlich Kenntnis. Ich habe eine Vielzahl jüdischer Freunde und so ist es eine Mischung aus Zufällen. Es ergibt sich eine Kette, weil natürlich auch Projekte immer wieder an mich herangetragen werden und es entwickelt sich ein besonderes Interesse und eine persönliche Verbindung.
Sie haben Ihren Vater erwähnt, der war Maler und Ihre Mutter war Bildhauerin, also eine Künstlerfamilie. Kann man davon ausgehen, dass die Eltern Verständnis dafür hatten, dass Sie das Abitur geschmissen haben zugunsten einer künstlerischen Laufbahn, nämlich der als Schauspielerin?
Ja, tatsächlich. Meine Eltern haben mich dabei unterstützt, obwohl ich mich heimlich an der Schauspielschule beworben hatte, weil ich dachte, in Wien kann ich an der Schauspielschule aufgenommen werden und dann mich ein Jahr lang zurückstellen lassen und noch das Abitur machen. Den Zahn haben sie mir aber gezogen, als ich dort anrief. Und dann habe ich das meinen Eltern gesagt, dass ich mich gerne bewerben würde. Und wenn ich genommen würde, dann bedeutet das, dass ich die Schule nicht fertig machen würde. Sie hätten es sicherlich nicht zugelassen, dass ich das Abitur einfach so abbreche, ohne irgendwas anderes tun zu wollen.
Aber die Schauspielschule, die Max-Reinhardt-Schule, haben Sie ja dann auch abgebrochen und nicht zu Ende gebracht.
Ja, das fanden Sie auch nicht mehr so lustig. Tatsächlich bin ich auch meiner Eltern zuliebe später nochmal nach Wien gefahren und habe vor der sogenannten Paritätischen Kommission die Diplomprüfung gemacht. Also nachdem ich schon kein Abitur gemacht habe, habe ich jetzt immerhin ein Diplom als Schauspielerin.
Ich finde es witzig, dass Sie das abgebrochen haben. Das scheint durchaus weit verbreitet bei dann sehr guten, reüssierenden Schauspielerinnen und Schauspielern zu sein. Wir haben vor kurzem in dieser Sendung hier mit Armin Müller-Stahl geredet, der ist sogar rausgeflogen wegen mangelnden Talents. Aber das war es bei Ihnen nicht, warum Sie da abgebrochen haben in Wien.
Nee, das war eher der Konflikt mit einem besonderen Lehrer dort, von dem ich mich nicht demütigen lassen wollte und der seine Chance gekommen sah, mir so eine extra Prüfung aufzudrücken. Ich war schon aufmüpfig und dem wollte ich mich nicht unterziehen.
Freundschaften scheinen mir in Ihrem Leben eine große Rolle zu spielen. Wir haben schon über Juliane Köhler geredet. Sie haben sich auch mit Seruja Shalev angefreundet, der Autorin, nach deren Bestseller dann Ihr erster Film, bei dem Sie Regie geführt haben, entstanden ist. Mit der Berlinerin Lilly Wust, die die reale Figur war, die Juliane Köhler bei Aimé und Jaguar gespielt hat. Sind Freundschaften für Sie, vor allen Dingen langjährige Freundschaften, tatsächlich so wichtig, wie es scheint? Auch mit Daniel Levy im Übrigen hat diese Freundschaft Bestand gehabt, auch nachdem die Beziehung, die Sie miteinander hatten, zu Ende gegangen ist.
Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich finde das auch schön, wenn Sie das aus Informationen über mich lesen. Manchmal denke ich über mich selbst, dass ich ein viel zu wenig soziales Wesen bin oder dass ich mich manchmal viel zu sehr von Dingen vereinnahmen lasse und dann bestimmte Freundschaften oder ein bestimmtes soziales Umfeld eher vernachlässige. Die Freundschaften, die Sie ansprechen, Juliane und Seruja, das sind tatsächlich über viele Jahre gewachsene Verbindungen, die das auch aushalten, wenn man über mehrere Monate nichts voneinander hört. Das ist so ähnlich wie Familie. Da braucht es nicht lange, auch wenn viel dazwischen passiert ist oder man sich über vielleicht sogar ein Jahr nicht gesehen hat. Und es stellt sich Intimität und Vertrauen ein. Und ich weiß, wir werden uns auch auf immer erhalten bleiben. Da gibt es nicht sehr viele Menschen, über die ich das sagen könnte.
Freundschaften sind wichtiger als Liebesbeziehungen?
Also Liebesbeziehungen haben für mich auch einen sehr wichtigen Stellenwert. Ja, wo Sie Daniel Levy angesprochen haben, das war eine Liebesbeziehung, das ist eine Freundschaft geworden und das funktioniert bei Weiben nicht immer so. Aber wenn das gelingt, ist das schon etwas sehr Schönes. Und am schönsten ist es, glaube ich, auch, wenn man denjenigen, den man liebt, auch als Freund oder Freundin gleichermaßen bezeichnen kann. So ist dieses, ich will Freund sein mit dir, doch immer wieder eine freiwillige, sich wiederholende Äußerung, die nicht durch tobende Hormone in mir ausgelöst werden.
Sie hatten, Maria Schrader, das Glück, ein Stipendium zu bekommen für die Villa Aurora. Das ist das Haus, in dem Leon Feuchtwanger, der Schriftsteller, in seinen Exiljahren in der Nähe von Los Angeles gelebt hat. Sie konnten sich dahin zurückziehen und konnten schreiben. War das der Anfang für ein Drehbuch?
Ja.
Worum geht's?
Ja, es ist ein Projekt im weitesten Sinne, das mit einer besonderen Liebesgeschichte zu tun hat im Bereich künstlicher Intelligenz. Ich hoffe, diesen Film bald zu drehen. Manchmal weiß man das ja nicht so genau, was kommt als erstes, was kommt danach, aber es ist auf dem Weg.
Maria Schrader, Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Sie war im November 2018 bei uns zu Gast und wir haben dieses Gespräch wiederholt. Ich möchte gern zweierlei kurz ergänzen, was danach geschah. 2019 war Drehbeginn für Deutschland 89 der dritten Staffel der preisgekrönten Amazon-Serie über die schicksalshaften Wendejahre, bei der Maria Schrader vor der Kamera steht. Und in diesem Jahr ging eine vierteilige Netflix-Miniserie an den Start, bei der Maria Schrader Regie geführt hat. Sie heißt Unorthodox und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich von der ultraorthodoxen jüdischen Religionsgemeinschaft der Satmara in New York befreit. Das nur als kurzer Nachtrag für alle Fans von Maria Schrader.